Und nun bitten wir noch um deinen Heiligen Geist, der uns dein Wort erklärt, der uns dein Wort aufschließt, der uns hineinnimmt in das tiefere Verständnis deines Wortes, dass wir nicht so an der Oberfläche bleiben, sondern dass wir festen Grund haben, darauf wir gründen können, dass wenn Stürme des Lebens kommen, dass unser Glaubenshaus nicht einfällt und nicht wankt. Bewahre du uns vor allem sandigen Grund und gib uns den Felsengrund der Heilsgewissheit, denn die Gewissheit des ewigen Lebens. Herr, weniger wollen wir nicht haben, aber diese Gabe willst du geben. Auch in dieser Stunde beweis dich als der Lebendige. Amen. Wir kommen an unsere fünfte Bibelkursstunde über Jesaja 53. Wir lesen jetzt Kapitel 52, Kapitel 53, Vers 7 bis 12. Jesaja 53, 7 bis 12. Da er gestraft und gemartert war, tat er seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Er ist aber aus Angst und Gericht genommen. Wer will seines Lebens Länge ausreden? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er um die Missetat meines Volkes geplagt war. Und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab und bei Reichen, da er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat, noch Betrug in seinem Munde gewesen ist. Aber der Herr wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Samen haben und in die Länge leben, und des Herrn Vornehmen wird durch seine Hand fortgehen. Darum, dass seine Seele gearbeitet hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm große Menge zur Beute geben, und er soll die Starken zum Raube haben, darum, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist, und er vieler Sünde getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Wir wollen in dieser Stunde den Sieger Jesus betrachten. Den Sieger Jesus. Wenn wir in den vergangenen Tagen unserer Freizeit Jesaja 53 uns vorgenommen haben, dann geht es uns wie einem Bergsteiger, der drei Stationen erlebt. Erste Station, unten im Tal, da sehen wir den Gottesknecht in Armut, in Verlassenheit, im Garten Gethsemane. Da liegt unser Herr Jesus Christus auf den Knien, schweißtriefend. Mein Gott, mein Gott. warum hast du mich verlassen? Ein ungeheurer Geisteskampf wird da gekämpft. Und wer glaubt seiner Messias-Sendung? Die ganze Hölle läuft Sturm. Zweite Station auf diesem Weg, die mittlere Höhe. Da bläst ein eiskalter Wind, der Herr in der Menschenhände hineingegeben. Die Menschen und die Hölle quälen ihn zu Tode. Wie einen Wurm zertreten, der allerverachtetste, der allerunwerteste, verhöhnt auf alle möglichen Arten, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Man hört das unheimliche Gewitter von Golgatha, die Peitschenhiebe, eine Sonn- und Mondfinsternis, ein Erdbeben, das im Tempel den Vorhang zerriss. Die Natur hielt sich in unheimlicher Schweigen. Dritte Station. Nun sind wir dran, den Berg vollends hinaufzusteigen. In unserem Text heißt es, er ist aus dem Lande der Lebendigen weggenommen. Man gab ihm bei Gottlosen und Reichen sein Grab. Aber eine wunderbare Aussicht tut sich den Gläubigen auf. Eine Übersicht über den totalen Sieg, den der Herr Jesus vollbracht hat auf Golgatha. Jesus ist Sieger und lebt. Liebe Freunde, diese dritte Station darf in unserem Glaubensleben nicht fehlen. Die brauchen wir. Jesus ist Sieger und lebt. Ich möchte dreierlei sagen, diesen Morgen. Drei Hauptgedanken. Erstens, und dass er begraben sei. Zweitens, Jesus ist Sieger über alle Mächte. Drittens, die Bedeutung der Auferstehung Jesu für unser Leben. Erster Abschnitt. Und dass er begraben sei. Wir wollen aufschlagen 1. Korinther 15, Vers 4. 1. Korinther 15, Vers 4. Das ist dem Paulus sehr, sehr wichtig. Jetzt bitte.
Dass er begraben sei. Und dass er
auferstanden
sei am dritten Tage nach der Früh.
So, Paulus ist es wichtig festzuschreiben und dass er begraben sei. Jesu Geschichte endet nicht mit dem Sterben Jesu, aber für Paulus war es sehr wichtig, dass das festgehalten wird. Dass er gestorben und begraben sei. Jesaja prophezeit 700 Jahre vorher, er ist aus dem Reich der Lebendigen weggenommen, man gab ihm bei Gottlosen sein Grab und bei Reisen. Auch im Tod wurde der Gottesknecht noch erniedrigt, indem man ihm ein ehrloses Begräbnis gab. Ehrlos. Im alten Israel gehörte die Totenbestattung zu göttlich geordnetem Dienst. Wir lesen das bei dem alten Tobias in den Apokryphen. Da wird ausdrücklich gelobt, Tobias 1, Vers 20, weil er die Toten ordentlich begrub, Tobias. Das ist ihm zum Guten angerechnet worden. Der Karfreitag ist vorbei. Die Feinde Jesu sind jetzt der Meinung, der Betrüger ist entlarvt und erledigt. Wir aber hielten ihn für den, der von Gott geschlagen und gemartert wäre. Der Verbrecher ist erledigt. Sie jubilieren, wir haben's geschafft. Und die Jünger Jesu sind verzweifelt und verzagt. Wir hofften, er sollte Israel erlösen. Es ist aus. Heute ist der dritte Tag, es ist aus. Er ist tot. Völlige Hoffnungslosigkeit. Dann wurden Wächter aufgestellt, um jeden Schwindel zu verhindern, den Raub des Leichnams und jede Irreführung auszuschalten. Der Stein wurde versiegelt amtlich. Es ist aus. Wir haben gesiegt, so dachten die Feinde. Amtlich festgestellt ist der Tod Jesu. Das lesen wir in Markus 15, Vers 24, 44 und 45. Markus 15, 44. Damit sie es.
Pilatus aber wunderte sich, dass er schon tot war, und rief den Hauptmann und fragte ihn, ob er schon lange gestorben wäre.
Ja. Hier haben wir also, Pilatus hat es amtlich feststellen lassen, durch einen Hauptmann, dass er tot ist. Deshalb schreibt Paulus zweimal in 1. Korinther 15, 3 und 4, dass Christus gestorben sei nach der Schrift, dass er am dritten Tag auferstanden ist nach der Schrift. Christus wurde begraben, er hatte Fleisch und Blut, er aß und trank, er wurde körperlich müde, und litt unsagbar an seinem Körper. Er war wirklich tot. Im römischen Archiv ist die Todesurkunde niedergelegt. Wie mag Paulus aufgeatmet haben, dass nun endlich einmal diese peinliche Sache erledigt ist, dass diese Verklägerei aufhört. Und die Feinde Jesu, der Hohe Rat, alle Gegner haben gefestet, sich die Hände gerieben. Wir haben tatsächlich doch den Sieg davongetragen. Wir waren die Schnelleren. So triumphiert die Welt. So denken alle, die Jesus abgelehnt haben, zu allen Zeiten. Und die kleine Schar der Treuen Jesu sind an die Wand gedrückt. Man sieht sie nicht mehr. Sie sind hinter verschlossenen Türen. Die spielen keine Rolle mehr. Liebe Freunde, und jetzt kommt es. Sein Tod verhindert die Wirkung der Gotteskraft nicht. Ich sage das so ausführlich, damit wir das Wort recht verstehen können, dass dem Tode die Macht genommen ist. Der Tod konnte ihn nicht halten. Sein Sterben hat ein Ziel. Es steht eine göttliche Absicht dahinter. Johannes 12, Vers 24. Evangelium Johannes, Kapitel 12, Vers 24.
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht.
So. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde gesät wird, so bleibt es allein. Wenn es aber in die Erde kommt und er stirbt, dann bringt es viel Frucht. Eine Zusage oder Erklärung unseres Herrn. Und in Vers 10 in unserem Kapitel 53, der Herr wollte ihn also zerschlagen. So wird er Samen haben und in die Länge leben. Durch dieses Zerschlagen wird er Samen haben und in die Länge leben. Liebe Freunde, er wird leben. Der Dichter sagt uns deutlich, er war ins Grab gesenkt, der Feind trieb Großgeschrei. Ehe wir's vermeint und denket, ist Christus wieder frei und ruft Victoria, schwenkt fröhlich hier und da sein Fähnlein als ein Held, der Mut und Feld behält. Seine scheinbare Niederlage verwandelt sich in einen völligen Sieg. Der Hintergrund hieß, er war begraben. Der Unterlegene, der scheinbar Besiegte, der wird jetzt zum Sieger. Das ist der Rückblick vom Auferstehungsberg. Dieser erste Akt ist vorbei. Nun geht unser Blick in die Gegenwart und in die Zukunft. Im Blick auf den Sieger. Das Grab ist vorbei. Zweitens, Jesus ist Sieger über alle Mächte. Vers 8, er ist aus Angst und Gericht genommen. Wer will seines Lebens Länge ausreden? Wissen wir, wie lang das ewige Leben dauert? Wer wird seines Lebens Länge ausreden? Kennen wir es? Wir kennen es nicht. Das kennen wir gar nicht. Da verstehen wir so ein Wort, über das man so leicht wegliest. Wer kann seines Lebens Länge ausreden? Das heißt ewiges Leben. Ewiges Leben. Sein Sieg wird ein Sieg in Ewigkeit. Ich brauche ein Bild, wenn ein römischer Feldherr eine Schlacht siegreich beendet hatte, dann kam ein wundersames Schauspiel. nämlich der Einzug in die Hauptstadt des Siegers, wo der Sieger gefeiert wird und seine Siegesbeute ausgebreitet wird vor der Menge des Volkes. Voraus reitet der Herold, der verkündigt das Nahen des Siegers, aller Augen suchen dann den Sieger. Nur ein Bild, nur ein Name beherrscht die ganze Lage. Der Herold ruft aus, wir haben gesiegt, der Sieger kommt. Nach dem Herold die Musiker, die Trommler, sie jubilieren, dann die Weihrauchschalen, die ganze Luft wird vom Geruch des Weihrauchs erfüllt. Dann die Opfertiere, dann die Siegesbeute, die große Schade eroberten, dann der elfenbeinerne Wagen, auf dem sichtbar für alle der Sieger steht. Alles gespannt, ein Jubel bricht los, die ganze Stadt in Bewegung, der Name des Siegers ist in aller Mund. Ich habe dieses Bild gebraucht, es ist das Schattenbild des Ewigen, des Triumphes Jesu Christi. Wie alles Irdische ein Abbild des Ewigen ist, wollen wir einmal aufschlagen, Kolosser 2, Vers 15. Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 15. Wenn ich es lesen.
Und hat ausgezogen die Fürstentümer und die Gewaltigen und die Schau getragen öffentlich und einen Triumph aus ihnen gemacht durch sich selbst.
So, der Sieger Jesus Christus hat die Fürstentümer, die Gewaltigen ausgezogen und sie Schau getragen öffentlich und einen Triumph aus ihnen gemacht. Merken wir den Siegeszug? Jesu Christi ist festgehalten. Leider ist es so, dass wir oft mit diesen gewaltigen Gottestaten und Wirklichkeiten nicht mehr viel anzufangen wissen. Deshalb für uns ein paar Fragen. Was bringt die Auferstehung Jesu Christi von den Toten? A. Die Auferstehung Jesu ist das große göttliche Amen vom Himmel auf das Erlösungswerk Jesu. Johannes 17, Vers 4. Das hohepriesterliche Gebet im vierten Vers. Wer möchte es lesen?
Ich habe dich verklärt auf Erden und vollende das Werk, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte.
So, Vater, ich habe das Werk vollendet. Da hören wir vom Kreuz her, es ist vollbracht. Und durch die Auferstehung kommt das Amen des Vaters. Bestätigung. Das Amen. Ja, es ist geschehen. B. Was uns die Auferstehung sagt, Vater und Sohn reichen sich die Hände mit ungeheurer Freude. Die Menschen sind erlöst. Sind erlöst. Das Werk ist vollbracht. Von Anfang bis Ende. der unnachahmliche Plan von Ewigkeit zu Ewigkeit ist erfüllt. Sieg des Vaters und des Sohnes. Noch einmal Kolosser 1, Vers 18, wie hier Paulus das aufgreift im Kolosserbrief.
Und er ist das Haupt des Lebens, nun der Gemeinde. Er, welcher ist der Anfang und der Erstgeborene von den Toten, auf dass er in allen Dingen den Vorrang habe.
So. Er, welcher ist der Anfang und der Erstgeborene von den Toten. Der Erste, der dem Tode die Macht genommen hat, auf dass er in allen Dingen der Erste sei. Den Vorrang habe, übersetzt Martin Luther, er, der Erstgeborene von den Toten, der Auferstandene. Deshalb singt auch der Dichter, lässet auch ein Haupt sein Glied, welches es nicht nach sich zieht. Große Bedeutung für uns, wir kommen nachher noch einmal drauf. Wäre Jesus im Grab geblieben, das wäre nicht auszudenken für uns. Was wäre aus uns geworden, wenn das Grab das letzte Wort gewesen wäre? Dann wären wir in letzte Unklarheiten gekommen. Nun ist die Auferstehung das göttliche Siegel, dass eine gewaltige Erlösung geschehen ist. Dem wäre Jesus tot, wäre er wie jeder Religionsstifter. Das ist ein ganz modernes Unterfangen. Jesus auf die Stufe von Buddha und Mohammed zu stellen. Mit anderen Religionsstiftern. Ein Missionar kam mit einem Buddhisten ins Gespräch, der sagt ihm, Buddha ist ein Religionsstifter, Mohammed ist ein Religionsstifter, euer Christus ist auch ein Religionsstifter. Was ist da eigentlich für ein Unterschied? Nein, sagt der Missionar, das ist ein Irrtum. Jesus und Buddha nebeneinander zu stellen, ist ein Unfug. Ich kann Jesus nicht neben einen Menschen stellen. Da ist ein Unterschied, ein ganz großer Unterschied. Jesus lebt. Konfuzius ist gestorben. Mohammed ist gestorben. Unser Heiland, Jesus Christus, lebt. Ist der Unterschied. Er ist auferstanden. Ein gewaltiger Unterschied. Es ist einfach ein Unfug in unserer Zeit, wenn sogenannte Christen Jesus Christus auf die gleiche Ebene stellen mit Mohammed. Wenn keine Auferstehung Jesu geschehen, so müssten wir aufhören, Evangelium zu verkündigen. Dann hätten wir an offenen Gräbern nichts zu sagen als aus. Alles aus. Es wäre keine Auferstehung geschehen, dann hätten wir einen toten Heiland. Viele Christen haben einen toten Heiland, der gar nichts kann. Ich erinnere mich, wie ich in großer Not Seelsorge gesucht habe. Der Seelsorger ließ mich eintreten, sah mich an und sagte, wie siehst denn du aus? Gerade so, als wäre Jesus gestorben. Und wie schaust du drin? Gerade so, als wäre Jesus tot. Gerade so. Ein Heiland, der nichts kann. Höre den mächtigen Chor, Jesus ist ein lebendiger Heiland. Martin Luther schrieb auf Tieren und Wände in seinen großen Anfechtungen und Anfeindungen, vivit, dieses lateinische Wort, er lebt. Und wenn er nicht lebte, wollte ich auch nicht leben, sagt Martin Luther. Deshalb ist die Auferstehung ein Machtwerk des dreieinigen Gottes. Wo der dreieinige Gott seine Macht demonstriert. Dreieiniger Gott, drei Bibelstellen über dieses Machtwerk der Dreieinigkeit. Zuerst der Vater, Hosea, der Prophet Hosea 13, Vers 14. Hosea 13, Vers 14.
Aber ich will sie erlösen aus der Hölle und vom Tod erretten. Tod, ich will dir ein Gift sein. Hölle, ich will dir eine Pestilenz sein.
So. Aber ich will sie erlösen aus der Hölle und vom Tode. Tod, ich will dir ein Gift sein. Hölle, ich will dir Pestilenz sein. Das tut der Vater. Auch Hesekiel 37, Vers 12. Dort steht, so spricht der Herr, Herr, siehe, ich will eure Gräber auftun und will euch mein Volk herausholen. Das tut der Vater. Und Christus, Johannes 5, 21. Johannes 5, 21.
Wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die Toten werden die Stimme des Sohnes Gottes hören und die sie hören werden, die werden leben.
So. Denn wie der Vater die Toten auferweckt, macht sie lebendig, also auch der Sohn macht lebendig, welche er will. Vers 28 und 29 in Johannes 5. Es kommt die Stunde, in welcher alle, die in den Gräbern sind, werden seine Stimme hören. Das tut der Sohn. Ja, und der Heilige Geist, im Römer 8, Vers 11, Römer 8, Vers 11,
so nun der Geist des, der Jesus von dem Boden auferweckt hat und es wohnt, so wird auch derselbe, der Christus von dem Boden auferweckt hat, eure sterblichen Leiber lebendig machen, um dessen, dass sein Geist in euch wohnt.
So, das tut der Geist. So aber der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird auch derselbe, der Jesus von den Toten auferweckt hat, also der Geist, eure sterblichen Leiber lebendig machen. Das ist das wunderbare Machtwerk der Dreieinigkeit. Auferweckung, Auferstehung. Ostern ist deshalb ein Siegesfest des Sohnes Gottes, der Sieger über Tod und Grab, Hölle, Welt, Sünde geworden ist. Deshalb ist in der Ostkirche das große Halleluja der Gemeinde Jesu am Auferstehungstag. Das ist für die Ostkirche der größte Festtag, wo sich die Christen grüßen, Christus ist auferstanden. Und die Antwort, er ist wahrhaftig auferstanden. Bei uns im Westen ist es der Versöhnungstag, der Karfreitag, der größte Festtag. Nun ist es unmöglich, diese zwei Tatsachen zu trennen. Hier Kreuz, hier Auferstehung. Vers 10 in Jesaja 53. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Samen haben und in die Länge leben. Und des Herrn Plan wird durch ihn fortgehen. Was meint ihr, wie lang der Plan Gottes fortgeht? Bis wir auch dabei sein dürfen, so lang. Das Herrn Plan. Kreuz und Auferstehung ist unzertrennbar, gehören zusammen in einem Sohn Jesus Christus. Das halten wir fest in unserem Glaubensbekenntnis. Gekreuzigt, gestorben und begraben, am dritten Tag auferstanden. Sieger Jesus. Nun komme ich zum Schluss. Darum die große Bedeutung für uns. So wahr Gott Gott ist und sein Wort, muss Teufel Welt und Höllen fort und was den tut, anhangen. Endlich werden zu Hohn und Spott, Gott ist mit uns und wir mit Gott, den Sieg wollen wir erlangen. Große Bedeutung für uns, den Sieg wollen wir erlangen. Wir. Das gibt unserem ganzen Leben und Wesen eine wunderbare Harmonie, eine Tragkraft, einen Untergrund, auf den der ganze Baum meines Lebens gegründet werden kann. Darf ich jetzt einfach einmal aufzählen, was die Auferstehung für uns für eine Bedeutung hat? Für dich und für mich. A. Jesus ist Sieger über den Tod. Dem Tode die Macht genommen, Leben und unvergängliches Wesen ans Licht gebracht. Er ist ins Grab gesenkt, aber der Tod konnte ihn nicht halten. Damit ist dem Tod der entscheidende Schlag versetzt worden. K.O. geschlagen ist der Tod. 1. Korinther 15, Vers 55. 1. Korinther 15, 55.
Wo ist, O Tod, dein Stachel? Wo ist, O Tod, dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt, durch unseren Herrn Jesus Christus.
Ja. Gott aber sei Dank, der auch uns den Sieg gegeben hat. Liebe Freunde, merken wir, ich sage nicht zu viel. Es steht alles in der Schrift. Ich will nicht sagen, was nicht in der Bibel steht. Jawohl, Gott sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat. Für wen denn? Für die, die glaubensvoll im Siegeszug Jesu mitmarschieren, die sich eingereiht haben, angeschlossen haben, diesem Siegeszug. Wer da noch nicht klar ist über sich selber, der muss hier eine Denkpause einlegen. Eine Denkpause über sich selber. Bin ich in diesem Siegeszug? Oder hink ich noch nebenher auf beiden Seiten? Freunde, man kann jahrelang so reden, als wäre man fromm. Man geht ja in die Kirche. Aber vor uns steht der auferstandene Jesus und fragt uns jedes persönlich, wohin willst du denn in deiner letzten Nacht? Die kommt bestimmt. Für uns alle. Liebe Freunde, wir bleiben an der christlichen Oberfläche. Wenn wir uns diese Frage nicht stellen wollen, wohin willst du denn in deiner letzten Nacht? Wer nicht bereit ist, die Frage nach der letzten Nacht zu stellen, soll mir nicht sagen, dass er nach dem Leben gefragt hat. Denn das entscheidet unser Leben. In dieser letzten Nacht werden wir ganz allein gehen müssen. Ganz allein. Da geht nicht einmal meine Frau mit. Allein. Wie oft lassen wir uns da abhalten von anderen Menschen, die gehen nicht mit in der letzten Nacht. Die können uns dumm ausspotten und auslachen. Dann wollen wir sie fragen, gehst du einmal mit in meiner letzten Nacht? Im Weltkrieg lag ein verwundeter Soldat in den letzten Zügen. Zu ihm kommt ein katholischer Kaplan und redet mit ihm. Kamerad, was kann ich für dich tun? Hast du noch einen Wunsch? Nein, haucht er. Aber du musst sterben. Soll ich noch deinen Angehörigen schreiben? Nein. Jetzt kommt etwas ganz Großes, sagte er mit letzter Kraft. Ja, was denn? Was für etwas Großes? Nun hört das Sterben auf. Das ist lebendige Hoffnung. Es wird kein Tod mehr sein, da hört der Stern auf. Können wir uns das vorstellen hier in unserem Leben? Wie das ist, wenn man weiß, es kommt kein Tod mehr. Ein unsagbar seliger Zustand. Auferstehung von den Toten und ein ewiges Leben. Ja, jetzt frage ich, wer will unseres Lebenslänge ausrichten? Uns, die wir ihm gehören, ein gewaltiger Punkt, eine neue Zeit beginnt. Und wer da lebt und glaubet an mich, der wird nimmer mehr sterben. Johannes 11, Vers 26 steht dieses Wort. Nimmer mehr sterben, nimmer mehr. Die Welt und ihre Anhänger enden am Grab aus. Das Licht geht aus am Grab. Und beim Glauben fängt das Licht an. In Wuppertal liegt jemand im Sterben, da sagt er als letzten Gruß, grüßet die Sterbenden. Ich gehe zu den Lebenden. Lebendige Hoffnung. Was suchet ihr? Den Lebendigen bei den Toten. Das ist der Sieg über den Tod. Der Friedhof ist für die Welt der trostloseste Platz, den es gibt. Für die Gläubigen ist es ein Ausblick, ein Schimmer aus der ewigen Welt. B. Jesus ist Sieger über das Reich Satans und der Dämonen. Dazu müssen wir lesen, 1. Johannes 3, Vers 8. Das ist nicht Evangelium Johannes, sondern der Brief, 1. Johannesbrief. Kapitel 3, Vers 8.
Wer Sünde tut, der ist vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre.
So, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Jetzt wäre es eine Bibelstunde wert, wenn wir einmal reden würden über die Werke des Teufels. Müssten wir auch einmal. Wenn Jesus Christus schon während seiner Erdetage Menschen aus satanischer Besessenheit freimachte, geboten hat, auszufahren, wie viel mehr jetzt als der Auferstandene hat er ihn überwunden. Was haben doch die Menschen aller Zeiten Angst gehabt? Vor den unheimlichen, nicht fassbaren Mächten über uns. Das spürt jeder Mensch, das sind Mächte da. Die weltlichen Leute reden von Schicksalsmächten. Die Bibel sagt Werke des Teufels. Was sind denn alle Zauberer und alle Kartenleger alle Haltlinienleser, Hellseher, Hexen, Kischriken, Werkzeuge des Satans und seiner Dämonen. Das sind Werke des Teufels. Und da merken die Menschen den Zugriff dieser Mächte und der Ungläubige sucht nach Schutz. Da hängt er sich ein Amulett um den Hals. Da trägt er einen Schutzbrief auf seiner Brust. Da befestigt er ein Hufeisen an seinem Auto. Da hängt er einen Talisman in sein Auto, so ein Hannebampel. Der muss ihn bewahren vor den Schicksalsmächten. Merken wir etwas? Das sind Tagewähler, nennt die Heilige Schrift. Wir sagen Horoskopsteller. Am 13. Denkt euch, wir haben hier ein Zimmer 13 im Haus. Und da wohnt sogar jemand drin. In keinem Hotel findet man Zimmer 13. Es wird übersprungen. Tagewähler, Horoskopsteller, mit Toi Toi und Zauberformeln. Aber damit ist gar nichts geholfen. Der Mensch kommt erst recht unter einen Bann. Ich habe in meiner Seelsorge dunkle Geschichten kennengelernt. Menschen, die unter einem satanischen Bann dahingehen, weil sie sich haben Handlinien lesen lassen. Das ist nicht von Gott. Werke des Satans. Für die Jesusleute aber ist der Auferstandene und der Lebendige der Schutz. Er ist Schild gegen alles Dämonische. Denn mein Heiland hat gesagt, niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen. Und dann wiederholt der Herr Jesus, und niemand wird sie aus meines Vaters Hand reißen. Haben wir das schon festgestellt? Im gleichen Kapitel sagt er, aus meiner Hand und aus meines Vaters Hand wird niemand sie reißen. Muss ich dann Angst haben vor Schicksalsmächten? Muss ich Angst haben vor Zauberei? Nein, nein, mein Jesus ist stärker. Das gibt große Geborgenheit, auf Adlersflügeln getragen übers brausende Meer der Zeit, getragen auf Adlersflügeln bis hinein in die Ewigkeit. Etwas Wunderbares, da hat die Welt keine Ahnung. Siehe, mein Knecht wird weislich tun und wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Vers 13 im 52. Kapitel. Seht, Jesus ist Sieger über die Sünde in uns und um uns. Denn er hat vieler Sünde getragen und für die Übeltäter gebetet. Vers 12. Wer hat nicht schon in seinem eigenen Leben die unheimliche Macht der Sünde, diese Bindungen schmerzlich erfahren müssen, dass man mit einer Sünde nicht fertig wird? nicht fertig wird. Jesus, der Auferstandene, hat auch Macht über die Sünden deines Lebens. Er hat den Schlüssel, um deine Fesseln zu lösen. Du darfst frei sein. Jesus kann die hoffnungslosesten Fälle erlösen. Ich möchte jetzt Menschen da haben, die das erlebt haben, wie sie frei geworden sind von Sündenbindungen. Aber da ist ein Geheimnis zum Siegen. Je näher ich bei Jesus bin, je weniger hat der Feind und die Sünde Spielraum. Je mehr ich weg bin von Jesus, umso mehr hat der Feind Spielraum. Es leuchtet uns ein. Diese Erfahrung machen Gottes Kinder. Wenn sie Zeiten haben, wo sie lass werden im Beten, im Glauben, im Bibellesen, dann können sie mit rechnen, dass die Sünde sie zu Fall bringt. Je näher ich bei Jesus bin, je mehr kann ich siegen. Sieger auch in meinem Leben. Seine Hand reicht hinunter in die tiefsten Tiefen. Seine Macht kann Türen sprengen. Denn welche nichts davon verkündigt ist, die werden es mit Lust sehen. Vers 15. Die Kurfürstin Henriette von Braunschweig hat das Lied geschrieben, Jesus meine Zuversicht und mein Heiland ist im Leben. Da tritt ihr Mann, der Kurfürst, hinter sie, schaut ihr über die Schulter und liest dieses Lied. Und da sagt der Frau, hast du Todesgedanken? Da schaut sie ihn an und sagt, nein, ich bin nie fröhlicher gewesen als jetzt. Und mein Heiland ist im Leben. Wohl dem, der einstimmen kann in diesen Satz, und mein Heiland ist im Leben. Amen. Wir wollen beten. Herr, dein Wort sagt uns, es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen. Das sagst du, der Erbarmer. Dafür danken wir dir herzlich. Und dass du auferstanden bist. Und dass du durch den Himmel geschritten bist. Als der Sieger, dafür danken wir dir. Und du hast die Werke des Satans zerstört. Dafür beten wir dich an. Und du brichst die Macht der Sünde, wir danken dir. Und wir dürfen ewiges Leben haben, weil du auch dem Tode die Macht genommen hast. Präge das tief unserem Herzen ein. Amen.